Ihr Lieben, wer hat denn schon einen Adventskranz? Keiner? Schon jemand heute die erste Kerze angemacht oder aufgestanden, in Gottesdienst gestürzt? Doch schon. Adventskalender aufmachen geht ja noch nicht. Es ist zwar erster Advent, aber noch nicht 1. Dezember. Da habt ihr euch heute hoffentlich noch nicht verirrt an euren Kalender. Kekse gebacken haben wir schon gesehen. Es werden tatsächlich auch Kekse gebacken heute. Hat schon jemand? Was für eine Frage, natürlich. Karten geschrieben, Adventskarten? Auch oder oh? Oh. Oh, ja, muss man nicht, aber kann man. Geschenke besorgt? Auch oh. Wer freut sich denn auf Advent? Also es ist genauso echt, wenn man erst überlegen muss. Dann kann die Freude genau so gleich sein. Ich freue mich auf den Advent. Ich freue mich auf Adventsgottesdienste. Ich freue mich auf Gedanken und Inspiration über Gott und von Gott. Ich freue mich über Begegnung mit Menschen und mit Gott. Ich freue mich über adventliche Stimmung, über Gerüche. Ich freue mich über Adventslieder, die man ja so selten singt und jetzt können wir mal. Obwohl ich singe die auch im Sommer, aber das ist ein anderes Thema. Freue dich, Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Freue dich. Ich frage jetzt nicht, freust du dich, aber vielleicht fragst du dich das mal. Auf was freust du dich? Worüber freust du dich? Bestimmt freuen sich einige auf Geschenke, die dann irgendwann kommen. Oder vielleicht auf die Freude der Leute, die wir selber beschenken. Das kann auch sehr mit Freude verbunden sein. Vielleicht auf freie Tage und Entspannung. Vielleicht auf Begegnung mit lieben Menschen, die wir lange nicht gesehen haben, wobei wir wissen ja gar nicht, wie es denn jetzt wird. Und ob sich durch diese Dinge tatsächlich Freude einstellt, das ist auch nicht sicher. Vielleicht passen die Geschenke gerade nicht, die wir bekommen, so knapp daneben. Vielleicht klappt es mit dem Besuchen nicht. Vielleicht stellt sich die Gemütlichkeit einfach nicht ein in diesem Jahr. Und vielleicht gibt es mehr Auseinandersetzung und Streit als Frieden und Freude. Und vielleicht schaffen wir es auch gar nicht so innerlich wirklich zur Ruhe zu kommen. Und für manche ist es sicher auch undenkbar oder zumindest ganz schwierig, in diesen Tagen die Augen zu verschließen vor dem Leid in dieser Welt. Und vielleicht fehlt auch einfach die Kraft zur Freude. Der Predigttext für meine Predigt heute, der trifft Menschen genau in diese Kraftlosigkeit, in eine Zeit des Erschreckens, in eine Zeit des Leidens. Es ist ein Prophetentext, ein Gotteswort an das Volk Israel, an den Rest, der noch übrig ist. Ich lese zwei Verse aus dem Propheten Sacharja, diesem Zungenbrecher. Sacharja 9, die Verse 9 und 10. Überschrift: Der neue König kommt. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. In Jerusalem und im ganzen Land beseitige ich, der Herr, die Streitwagen, die Schlachtrosse und alle Waffen. Euer König stiftet Frieden unter den Völkern. Seine Macht reicht von einem Meer zum anderen, vom Euphrat bis zum Ende der Erde. Wir haben einen Teil des Textes gerade gesungen in dem Lied Tochter Zion, freue dich. Das basiert auf diesen Versen Sacharja 9, 9 und 10. Ach ja, die Armen. Was hatten sie nicht alles für Katastrophen erlebt? Teilung des Reiches, Eroberung des Nordreiches durch die Großmacht Assyrien, dann Unterjochung des Südreiches durch die Babylonier. Land weg, Identität weg, Hoffnung weg, Friede weg, alles weg. Und das Schlimmste, der Tempel ist zerstört. das Symbol für die Anwesenheit Gottes. Das Jahr 587 vor Christus, ein Unheilsdatum, das sie sich immer merken würden. Der Tempel zerstört, das Symbol der Anwesenheit Gottes und damit auch die Befürchtung, Gott selbst habe sie verlassen. Er hat den Leuten den Rücken zugekehrt, seinen Leuten. Sollen sie doch sehen, wie weit sie ohne ihn kommen. Und dann erobern die Perser Babylonien. Und Kyros, der persische König, hat sogar ein Einsehen mit diesem gebeutelten Volk. Er erlaubt es dem Volk zurückzukehren. Ein Hoffnungsschimmer tut sich auf. Und sie dürfen sogar das Land und die Städte und den Tempel in Jerusalem wieder aufbauen. Licht am Ende des Tunnels. Sollte es doch möglich sein, etwas von Gottes Heil zu erleben in dieser schlimmen Zeit? Inmitten von Zerstörung und Verwüstung, ist es möglich, in dieser Situation Gott zu erleben, seinen Frieden, seinen Shalom zu erfahren? Daraus stellt sich die grundsätzliche Frage, welche Bedingungen müssen eigentlich erfüllt sein, damit wir Menschen den Frieden Gottes erleben? Was muss dazu äußerlich und innerlich passieren? Und dann die Frage, wie erleben wir eigentlich den Frieden Gottes? Was passiert denn da genau? Und oft haben wir ganz konkrete Vorstellungen davon, wie Friede Gottes auszusehen hat. Dazu später noch ein bisschen mehr. Freue dich, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. So die Worte des Propheten Sacharja. Tochter Zion steht für die Stadt Jerusalem, genauer für die Menschen der Stadt, für die Einwohner. Die Menschen dieser Stadt, die sollen sich freuen. Die Unterdrückten, die Ausgebeuteten, die Armen, die Enttäuschten, die keine Hoffnung mehr haben. Gott lässt durch den Propheten ankündigen, ihr Lieben, es gibt Hoffnung. Es gibt eine Zukunft auch für euch, es geht weiter. Gott ist immer noch Gott, Gott ist immer noch da. Bei allem Zweifeln, bei allem, was so offensichtlich dagegen spricht, lässt Gott sagen, Leute, ich bin immer noch da. Gott offenbart sich als treuer Gott, der zu seinem Wort, der zu seinen Menschen steht. Als Gott, der den Menschen eine Zukunft weist. Und zwar eine, die über ihre eigene Vorstellungskraft weit hinausgeht. Es wird ein gerechter Herrscher kommen. Wie lange ist das bei dem Volk her, ein gerechter Herrscher? Nebenbemerkung. Glücklich der, der in einer demokratischen Gesellschaft leben darf. Nicht alles perfekt, keine Frage. Aber wir dürfen ja selbst undemokratische Gedanken in einer Demokratie äußern, ohne dass wir um unser Leben fürchten müssen. Ein gerechter Herrscher. Es gibt Hoffnung, denn Gott ist schon auf dem Plan. Die Menschen damals, genauso wie wir heute, wir brauchen solche Ausblicke, weil wir oft nur sehen, was so direkt vor Augen ist. Wir brauchen diese Worte Gottes, die über unseren eigenen Horizont noch hinausgehen und die uns damit Hoffnung schenken für unser Leben, für diese Welt, für jetzt. Und für das, was noch kommt. Da kommt also einer, der Hilfe bringt, der Gerechtigkeit bringt und der Frieden bringt. Das ist das, was wir brauchen, was wir hoffen. Wir brauchen es, dass Menschen nicht in Angst leben müssen. Wir brauchen, dass Menschen versorgt sind mit mindestens dem Lebensnotwendigen. Wir brauchen es, dass Menschen in Würde leben können, dass Kinder beschützt sind und behütet aufwachsen dürfen. Wir brauchen es, dass wir uns entfalten dürfen und dass es gerecht zugeht. Der Herrscher, der König, von dem hier die Rede ist, ist Friedensbringer. Er bringt Frieden für die Menschen. Allerdings nicht durch Gewalt. Er haut nicht mit der Faust auf den Tisch, räumt auf und zwingt Menschen zum Frieden. Er kommt anders, er kommt leise. Unaufgeregt, fast unauffällig. Er macht keinen Radau, schwingt keine großen Reden. Er präsentiert sich nicht königlich, sondern niedrig. Klein. Sacharja kündet den kommenden Messiaskönig an und er ist arm und leidet. Wir Christen verstehen das als Hinblick auf Jesus, natürlich, der ja äußerst unköniglich als Baby in diese Welt hineingeboren wird, in ärmlichen Verhältnissen, der auch sonst in seinem Leben keine große Anerkennung einfordert, keine königliche Verehrung. Und vor seinem Tod kommt er nach Jerusalem geritten, nicht, wie es einem König angemessen ist, auf einem edlen Pferd, sondern auf einem Esel, auf einem geliehenen auch noch. Er hat noch nicht mal selber einen. Und der Tod Jesu, der ist brutal. Er stirbt einsam am Kreuz für uns. Aber diese offensichtliche Niederlage ist gerade der Sieg Gottes. Gott erweckt Jesus aus dem Tod und macht deutlich, dass er Macht völlig anders versteht als wir, nämlich dienend, einstehend für seine Menschen, sich selbst opfern. Das ist die Macht Gottes, mit der er kommt. Und doch so offensichtlich, dass Menschen aus anderen Völkern sagen, wir lesen das in Sacharja ein Kapitel vorher, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Boah, die Leute werden neugierig, sie wollen gerne, da ist was, da ist ein Gott, der mitgeht, das wollen wir auch. Da soll einer kommen, der wirklich Frieden bringt, der gerecht ist und den Menschen hilft, ohne eigene Interessen zu verfolgen, ohne Machtkalkül, ohne sich groß zu machen auf Kosten anderer, das wirkt. Unsere Erwartungen an Gott sind sicher oft anders. Unsere Vorstellung davon, wie er handeln sollte in unserem persönlichen Leben, im Leben von lieben Menschen und grundsätzlich in dieser Welt, kann er nicht mal so richtig aufräumen? Menschen wollen Menschen, die große Töne machen, das erleben wir ja gerade in unserer Zeit. Gott schafft Frieden, der erstmal gar nicht sichtbar ist, weil er nicht äußerlich ist. Gott schenkt seinen Frieden im Kommen Jesu. Das feiern wir im Advent. Gottes Frieden, sein Shalom, der mit Jesus Christus in die Welt gekommen ist und der in uns beginnt. Erstmal völlig unsichtbar. Der Friede Gottes beginnt innen. Das singen wir in verschiedenen Adventsliedern. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, mein Herzenstür, die offen ist. Ach, zieh mit deiner Liebe ein, dein Freundlichkeit auch mir erscheinen. Der Friede Gottes beginnt als kleiner Samen in unserem Herzen. Wobei der eigentliche Beginn des Friedens liegt schon außerhalb unserer selbst, natürlich. Gott schafft Frieden durch Jesus Christus. Gott ist schon längst in diese Welt gekommen. Er hat sich schon von Anbeginn der Welt für seine Menschen entschieden. Und das setzt sich fort in dem, was wir in Bibel an Begegnung Menschen mit Gottes lesen, wie Gott mit Menschen unterwegs ist, mit Einzelnen, mit dem Volk Gottes. Und das Ganze erfährt seinen Höhepunkt in dem Kommen Jesu. Gott schafft Frieden für uns am Kreuz. Frieden mit sich. Wirksam wird dieser Friede, wenn wir uns Gott öffnen, seinem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir erleben Frieden mit Gott, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen und so im Reinen sind mit Gott. Ob wir das dann immer so fühlen, das ist eine andere Sache. Grundsätzlich aber gibt es ja den Heiligen Geist Gottes, der uns innerlich diese Gewissheit schenkt, ja, wir sind Gottes Kinder. Und manchmal, ich sag mal so als Krönung, schenkt Gott auch dieses innere Gefühl des Friedens. Als Dreingabe sozusagen. Manchmal wird mir das so bewusst beim Atmen. Naja, klar, ich atme immer, logisch. Aber wenn ich so bewusst atme. Manchmal, wenn ich in Hektik bin und mich aus den Augen verliere oder wenn mich etwas ärgert, wenn ich etwas nicht schaffe oder wenn ich traurig bin, dann nehme ich mir manchmal Zeit zum Atmen, also zum Bewusstatmen. Ganz langsam. Und dann fokussiere ich mich auf Gott, auf seinen Geist und sage ein, zwei, drei Worte, die mich Gott nahe bringen, ein kurzes Gebet. Und in dieser Situation fühle ich Frieden. Oder wenn ich morgens meine Zeit mit Gott habe und da so im Schneidersitz auf meinem Bodenkissen sitze, und dann stelle ich mir manchmal vor, Jesus sitzt neben mir. Er ist ja da, ich kann ihn nur nicht sehen. Deshalb stelle ich mir das gerne mal vor. Und dann bin ich einfach still und erlebe in diesem Moment, jetzt habe ich Frieden. Das ist kein Friede, der vollumfänglich alle meine Lebensbereiche schon durchdrungen hat. Und der auch noch nicht vollumfänglich in dieser Welt wirkt, das weiß ich. Aber es ist ein Anfang. Wir warten nach wie vor auf den sichtbaren, weltumspannenden Frieden, der offensichtlich wirkt, den uns Sacharja ankündigt. Der Text hier lässt letztendlich offen, wann und wie das geschieht. Dieser Zeitpunkt wissen wir nicht. Wir warten, das ist Advent, willkommen im Advent. Und wir feiern aber im Advent auch schon, dass Jesus schon da ist, dass er schon gekommen ist, dass Gott schon längst in dieser Welt ist. Es ist schon Frieden, jetzt und heute und hier, in Ansätzen. Jesus schenkt Heilung, hier und da. Jesus will heilen, was krank und kaputt ist in uns, in unseren Beziehungen, in dieser Welt. Und der Friede Gottes will sich auch jetzt schon ausbreiten. Nicht erst, wenn wir dermaleinst bei Gott sind, sondern schon jetzt. In uns, aber auch sozusagen aus uns heraus in diese Welt hinein, zu den anderen. Weil er will, dass wir miteinander im Frieden sind. Weil er will, dass wir unsere Vorbehalte abbauen gegeneinander und die inneren Mauern abbauen und dass wir innerlich sozusagen abrüsten und wieder Wege zueinander finden. Vielleicht auch auf die Gefahr hin, selber enttäuscht zu werden, weil der andere nicht mitmacht. Friedensstifter sein, so sagt es Jesus in der Bergpredigt am Anfang seiner Wirksamkeit in Matthäus 5 bis 7. Also Friede kann bei uns beginnen und mit uns. Friede Gottes in dieser Welt mit uns und durch uns. Wäre das nicht schön, wenn wir durch unser Denken, durch unser Reden und durch unserem Tun dem Frieden Gottes Raum geben würden, wenn wir dazu beitragen würden, dass der Friede sich ausbreitet in dieser Welt zu den Menschen. Frieden ist etwas, was wir manchmal hauptsächlich verlangen von anderen, zum Beispiel von Politikern, dass sie Frieden schaffen, dass sie erfolgreiche Friedensverhandlungen führen. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, dass wir manchmal es kaum schaffen, innerhalb der Familie oder mit Menschen, denen wir so begegnen, Frieden zu haben. Aber genau da beginnt es. Das ist auch eine Chance, das ist ja nicht nur Aufgabe, das ist eine Riesenchance, sondern wir dürfen mitmachen, wir dürfen mitgestalten. Wir müssen nicht nur warten und abwarten und sitzen und gucken, wann fängt es denn endlich an mit dem Frieden. Nee, Gott will uns mit reinnehmen, wir dürfen mitmachen. Frieden ist etwas höchst Aktives. Ja, Frieden ist auch ein Geschenk, das, was Gott in uns schafft. Aber Frieden schaffen ist sehr aktiv und praktisch. Frieden ereignet sich da, wo wir tatsächlich wieder Wege finden zueinander. Wo wir gut über Menschen reden, wo vielleicht jemand anderes schlecht redet. Wo wir einem Menschen Raum geben, so zu sein, wie er nun einmal im Moment ist. Es gibt immer einen Grund, warum ein Mensch so ist, wie er ist. Es gibt immer eine Geschichte, bei uns ja auch. Frieden hat auch damit zu tun, dass wir Menschen freigeben, die uns Unrecht getan haben. Grundsätzlich muss natürlich Unrecht beim Namen genannt werden, keine Frage, und muss behoben werden. Aber manchmal geht das nicht, aus unterschiedlichen Gründen. Dann sind wir aufgefordert, uns nicht an diese Erlebnisse zu binden, sondern den anderen Menschen und uns freizustellen und so Frieden Gottes zu erleben. Ihr Lieben, Frieden passiert auf unterschiedlichen Ebenen. Gott stiftet Frieden zwischen sich und uns. Wir erleben das in unserem Innern, manchmal sogar gefühlsmäßig. Es gibt politischen Frieden, den wir erbeten und erbitten. Es gibt Frieden untereinander. Und Gott möchte uns dabei haben. Er möchte uns Frieden schenken. Und ich wünsche uns, dass wir in dieser Adventszeit wirklich an beidem teilhaben. An dem Erleben des Friedens Gottes, dass wir ihn einladen, uns diesen Frieden mit sich zu schenken. Dass wir beten und aktiv dafür eintreten, dass Frieden in dieser Welt passiert. Und dass wir Wege finden zu Menschen und Frieden. Friedensstifter sind in diesem Sinne. Frieden ist Geschenk und Aufgabe. Und es bleibt immer beides. Ich möchte schließen mit einem alttestamentlichen Zuspruch Gottes aus Jeremia 29, Vers 11. Gott spricht: Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ihr Lieben, Gott hat Gedanken des Friedens über uns und für uns. Ich wünsche uns, dass wir in diesem Sinne Advent erleben und Frieden als Geschenk erleben und in der Aufgabe des Friedensstifterseins ein wenig wachsen. Amen.